Herzlich willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Heute widmen wir uns einem Thema, das unser aller Leben permanent bestimmt, oft bewusst, vielfach aber auch unbewusst. Es geht um das Thema Entscheidungen zu treffen und vor allem auf unseren Baustellen haben Entscheidungen einen maßgebenden Einfluss. Nicht oder zu spät getroffene Entscheidungen sind eine der häufigsten Ursachen für Konflikte in der Baustellenabwicklung. Und genau deswegen habe ich mir einen mega kompetenten Gesprächspartner eingeladen, der uns das Thema Entscheidungen auf neurobiologischer Basis erklärt. Ich darf Professor Dr. Max Happel bei mir im Podcast begrüßen. Servus Max, grüß dich.
Hallo Stefan, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, zum zweiten Mal schon. Der freut mich sehr, lieber Max. Max, du bist Neurowissenschaftler und eben Professor an der Medical School in Berlin. Und du forschst an der Schnittstelle zwischen Neurobiologie, Wahrnehmung und Verhalten und kennst damit die Mechanismen, die im Gehirn wirken. Ja, wenn wir zwei Optionen abwägen, wenn wir eben eine Entscheidung treffen oder vor dieser Entscheidung zurückschrecken, kennst du aus deiner Arbeit bestens. Ja, in der ersten Folge wollen wir uns einmal über die Grundlagen der Entscheidungsfindung im Gehirn unterhalten. Was ist denn überhaupt so eine Entscheidung aus neurobiologischer Sicht? Warum sind Entscheidungen auch so essentiell für unser Überleben? Warum sind sie so schwer? Und du wirst uns erklären, was in komplexen Entscheidungssituationen passiert, welche Rolle dabei Emotionen und Intuition spielen. Also ein unvorstellbar spannendes, weites Feld. Ich freue mich total auf das Gespräch. Und deswegen steigen wir gleich ein, lieber Max. Max, du bist ja Neurowissenschaftler und ich habe auch schon von dir vernommen, dass dich das Thema Entscheidungen, das war in unserem ersten Thema oder wie wir das den ersten Podcast aufgenommen haben, haben wir zum Ende hin drüber gesprochen. Und dann hast du gesagt, ah, das ist ein total faszinierendes Thema. Und da ist eigentlich schon die Idee entstanden, geboren worden, dass wir eine zweite Reihe aufnehmen werden. Warum fasziniert dich gerade dieses Thema Entscheidungen so sehr?
Ja, Stefan, du hast halt im Grunde genommen das Schöne eingeleitet schon und gesagt, wie komplex das Ganze ist. Und für mich als Hirnforscher ist das im Grunde genommen so, Entscheidungen sind ja, wenn man so möchte, ich sag mal, der irgendwie messbare, der sichtbare Teil dessen, was da die wabbelige Masse zwischen unseren Ohren so leistet. Und ich sag mal, diese zugrunde liegenden neuronalen Mechanismen im Gehirn, das besser zu verstehen, also was trägt eigentlich zu einer Entscheidungsfindung bei, das ist ja das, wo ich mich mit meiner Forschung auch sozusagen beschäftige. Und also ganz praktisch gesehen, auch gar nicht so sehr nur aus der Sicht des Hirnforschers, wir sind ja den lieben langen Tag damit beschäftigt, irgendwie Entscheidungen zu treffen, abzuwägen. Und da geht es ja nicht immer nur um die großen Lebensfragen, sondern auch einfach, dass Entscheidungen unseren Alltag prägen, unsere Routinen, unsere Beziehungen. Und Entscheidungen sind am Ende so komplex wie das Gehirn selber und deshalb finde ich das einfach total spannend.
Absolut nachvollziehbar. Und du hast es eh gerade selber gesagt, wir sind ja den lieben langen Tag damit beschäftigt, Entscheidungen zu treffen, vielfach auch Entscheidungen, die wir gar nicht bewusst mitbekommen. Also nicht, wo wir aktiv zwei Optionen abwägen, sondern auch die ganzen, ja, unbewussten Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, in Anführungszeichen. Was passiert denn eigentlich so bei einer Entscheidung in unserem Gehirn? Was wissen denn die Neurowissenschaftler dazu?
Ja, also die, ich sag mal so, Entscheidungen, das ist ja das, was wir, ich sag mal, den ganzen Tag machen, was aktiv auch unser Umfeld mitgestaltet. Das ist ja nicht so, dass wir immer nur passiv auf Reize reagieren. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, machen uns ja zu den handelnden und lernenden Wesen, die wir nun mal sind. Und unser Gehirn ist von der Evolution wirklich auch als ein System uns in den Körper gesetzt worden, um Dinge auszuprobieren. Ja, das ist das, was wirklich den evolutiven Vorteil auch bringt. Dinge ausprobieren, gucken, was passiert, nachjustieren. Wir reden dann immer vom sogenannten Try-and-See-Organ, also so wie kleine Kinder das auch machen. Ich probiere was aus und gucke, was passiert. Und durch diese Entscheidung, die ich getroffen habe, werden sozusagen zukünftig meine Entscheidungen vielleicht besser. Das heißt also, meine Erfahrungen, die ich habe, nutze ich aus, um zukünftig quasi neue Entscheidungen zu fällen. Da gibt es im Gehirn eben bestimmte Mechanismen, die uns da helfen, also gerade so im Präfrontalkortex, wo wir natürlich wissen, dass dort auch unsere bewussten, handlungsleitenden Entscheidungen gefällt werden. Da gibt es so zwei Gegenspieler, ohne dass wir das jetzt, ich sag mal, zu komplex machen. Aber da gibt es so den ventromedialen Präfrontalkortex und den dorsolateralen. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so zwei Wettkämpfer, so, weiß ich nicht, Engelchen und Teufelchen. Der eine basiert auf Erfahrungen und Werten und macht sozusagen schnell so Handlungsheuristiken, wie wir dazu sagen. Also der spult Routinen ab. Und der andere, der Dorsolateralpräfrontalkortex, der ist Impulskontrolle. Der guckt nochmal sozusagen, passt das mit der Zielverfolgung, die ich habe, die Entscheidung, die ich da habe. Der ermöglicht uns also eine gewisse Form von kognitiver Flexibilität. Banalstes Beispiel, machst den Kühlschrank auf, isst eine Milchschnitte, ventromedialer Präfrontalkortex wird gern zuschnappen, Dorsolaterale sagt, warte mal, du bist auf Diät. Das ist so diese, ganz bekannt, gibt es auch einen Nobelpreis für die Dual Process Theorie von Kahneman, so System 1, schnell, intuitiv, emotional, automatisiert. System 2, warte mal, langsam, reflektieren. Und das ist sozusagen immer das, was Entscheidung natürlich unterliegt.
Und das ist dann zugleich auch der Unterschied zwischen einer bewussten und einer unbewussten Entscheidung. Kann man das so vereinfacht sagen?
Ja, also ich sag mal, gerade da spielt ja eine zentrale Rolle. Es gibt, wie wir sagen, unbewusste Prozesse und dann gibt es aber auch vorbewusste Prozesse. Die unbewussten sind wirklich so automatisiert, ich nenne es mal fast affektive Tendenzen, also sozusagen wirklich, das sind Kindheitserfahrungen, Prägungen, die unseren Bindungsstil, die unser Temperament vielleicht, auch unsere Grundemotionen ausmachen. Die sind sehr unbewusst stark verankert. Vorbewusst ist das, wo wir Routine und Gewohnheiten haben. Das ist so Kühlschrank auf, Milchschnitte, zack, los geht's. Und der bewusste Prozess ist dann eben wirklich die kognitive Abwägung. Das heißt, irgendwas sorgt dafür, dass in meiner Umwelt Reize den Weg überhaupt ins Bewusstsein schaffen. Und das ist etwas so, unser Gehirn macht den lieben langen Tag nichts anderes. Das verbirgt sich unter diesem Begriff Try and See, dass wir Erwartungen an unsere Umwelt stellen und die überprüfen. Man sagt ja immer Level of Expectation, also was erwarte ich eigentlich? Abgleich mit Level of Reality. Das passiert stark unbewusst. In dem Moment, wo es aber da eine Zielverletzung gibt, da springt unser Dopaminsystem an. Das heißt also, da wird ein Transmitter in unserem Gehirn ausgeschüttet und dieser Botenstoff sorgt für Aufmerksamkeit, für Motivation und sorgt sozusagen wirklich dafür, dass wir Dopamin, also ein Synapsenkleber, das heißt also, wir haben eine Erwartung. Wir treffen Entscheidungen, dann gucken wir, ist das eigentlich besser oder schlechter als vorher? Und das hilft uns ja zukünftig in einer ähnlichen Situation zu sagen, na, warte mal, beim letzten Mal, als ich so und so reagiert habe, war das ja besser als erwartet, dann mache ich das doch nochmal. Und das ist quasi der Lernprozess, der Erfahrung unterliegt. Und dementsprechend sind ja Erfahrungen oder Entscheidungen, die wir treffen, immer eine Lernchance, weil sie quasi unseren Erfahrungsschatz erweitern.
Ja, das ist ja auch die Theory of the Predictive Mind, oder? Die Theorie des
Genau.
vorhersagenden Gehirns, dass wir eigentlich nicht auf unsere Umwelt reagieren, sondern wir unsere Umwelt vorhersagen und dann auf Basis des Ist-Zustandes, den wir dann wahrnehmen, diese Vorhersage abgleichen, oder? So funktioniert ja unser Gehirn völlig absurd von unserer Wahrnehmung her oder kontraintuitiv, aber es ist so, oder?
Ja, korrekt. Also wie du schon sagst, also Predictive Mind oder das nennt man das Grundprinzip, dieses Predictive Coding. Ja, das heißt also, unser Gehirn ist, wenn man so will, eine Vorhersagemaschine. Macht den ganzen Tag nichts anderes als Sachen vorherzusagen. Erstmal sozusagen im Autopilot. Wenn es Zielverletzungen oder sozusagen Erwartungsverletzungen gibt, das ist der Moment, wo wir irgendwie aufmerksam werden und sagen, okay, jetzt muss ja irgendwas ist ja in meiner Matrix sozusagen falsch. Das heißt, ich muss meine Matrix nachjustieren. Und dafür brauche ich natürlich irgendwie neue Vernetzung von Nervenzellen. Und das ist sozusagen das, was dann auch eben unser Dopaminsystem in unserem Gehirn quasi erledigt.
Wobei man ja jetzt gedanklich noch in der, sage ich mal, in der nicht bewussten, nicht wahrnehmbaren Ebene unterwegs sind, oder? Weil diese Vorhersagen, diese Erwartungen sind alles, was mir gar nicht bewusst wird. Und auch dieser Realitätsabgleich macht ja auch unser Gehirn automatisch, oder bin ich da gedanklich nur richtig?
Ja, absolut. Also das ist das, was sozusagen in unserem System 1 quasi alles
Genau.
stattfindet. Bei der Zielverletzung oder bei der Verletzung von Erwartung und Realität, das ist der Moment, das mag unser Gehirn nicht. Unser Gehirn ist auf Konsistenz und Stimmigkeit ausgelegt. Und wenn irgendwas in dieser Matrix sozusagen, wenn das auch unbewusst als Erwartung gestellt wurde, nicht stimmt, das ist der Moment, wo wir aufmerksam werden. Jetzt wird Dopamin ausgeschüttet und das hilft mir quasi zu gucken, ah, wo war denn mein Vorhersagefehler? Und wenn es um Entscheidungen geht, eben auch, dann entscheide ich halt beim nächsten Mal anders und gucke, was dann passiert. Und im Grunde genommen ist unser Gehirn also das agilste Organ, wenn man so will, was man sich wünschen kann, weil es eben genau darauf justiert, wenn meine Erwartung stimmt, dann kann ich das auch unbewusst weitermachen. Wenn sie nicht stimmt, muss ich sozusagen eben entsprechend etwas anpassen.
Und jetzt hast du vorher gesagt, es gibt eben diese affektiven Entscheidungen, die ganz, ganz früh im Unbewussten entstanden sind, in der frühesten Kindheit, die kaum beeinflussbar sind. Da gibt es ja dieses Vier-Ebenen-Modell der Persönlichkeit, oder? Von, na, sag mal.
Alicia Weber und
Na,
Gary
ja,
Cooper
um.
meinst du? Ja.
Na, da, 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 da. Der Neurowissenschaftler, der kürzlich verstorben ist, jetzt konnte ich ihn nicht sagen.
Gerhard Roth.
Ja, danke schön. Und der sagt ja auch, diese unterste Ebene, diese affektive Ebene, die ist kaum beeinflussbar. Das sind unsere körperlichen Organe und alles, was so Atem und alles Sexualtrieb und diese Dinge. Und dann gibt es eben darüber diese Ebenen, wo du gesagt hast, diese Milchschnitten-Ebene, wo die Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben im Laufe der Zeit, dafür verantwortlich sind, dass unsere Entscheidungen getroffen werden. Und diese Ebene, die ist ja schon beeinflussbar und wird dann dadurch beeinflusst, dass ich die Erfahrungen mache. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Zielabgleich passt nicht und dann treffe ich beim nächsten Mal eine andere Entscheidung. Beziehungsweise ist das wahrscheinlich auch ein längerer Prozess, muss ich auch öfter mal mehrfach eine falsche Entscheidung treffen, bis letztendlich mein System das verinnerlicht hat und zukünftig zu einer anderen Vorhersage kommt, also einer besseren Entscheidung.
Korrekt, genau. Ja, also je nachdem, wie oft, also unser Gehirn ist sowieso, das interessiert sich vor allem dafür, wie oft Dinge passieren. Ja, also das ist im Grunde um so eine Art statistische Maschine und wenn ich bestimmte Dinge x-mal entschieden habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei x plus 1 genauso entscheide, relativ hoch. Wenn ich dann aber merke, das führt nicht zum Ziel, dann brauche ich sozusagen Alternativen und dann muss ich die eben auch sozusagen x-mal ausführen, dass ich mir wirklich die Flexibilität bewahre, nicht eine Handlungsstrategie zu haben, die immer die gleiche ist, sondern eben Handlungsoptionen mehr aufzubauen.
Und welche Rolle, gerade bei dieser Veränderung, welche Rolle spielt da die Emotion? Du hast gesagt, es ist im Endeffekt so eine Mengengeschichte, eine Anzahlgeschichte. Nur ist es ja auch so, wenn ich starke emotionale Fehlentscheidungen zum Beispiel treffe, also eine Fehlentscheidung, die bei mir einen ganz, ganz emotional starken Prozess auslöst innerlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nächste Mal anders entscheide, größer, als wenn diese Fehlentscheidung quasi bei mir emotional nichts ausgelöst hat, oder? Also dieses Thema Emotionen ist ja auch sehr wesentlich.
Jetzt machst du verschiedene Felder auf. Über das Thema Fehlentscheidung können wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen, weil das ein ganz spannender Punkt ist. Zum Thema der Emotionen. Also ich würde sagen, Entscheidungen, da sind Emotionen quasi nicht nur beteiligt, sondern die sind immer beteiligt. Also jede Entscheidung hat irgendwie eine Zielerwartung und die gibt es ja ohne emotionale Bewertung so gar nicht. Also wir können nicht nur rein rational entscheiden, weil for what reason? Ja, also neurobiologisch kann man sagen, gibt es im Grunde genommen verschiedene emotionale Treiber für Entscheidungen. Wenn man es jetzt mal runterbricht, hätten wir vielleicht zum einen die Ziele, die mich anziehen. Ja, also da spielt Dopamin eine ganz wichtige Rolle. Da geht es um Neugierde, um Freude, Lust, Vorfreude. Das treibt so dieses explorative Verhalten an. Da ist Lernbereitschaft, Suche nach Belohnung. Das treibt mich irgendwo hin. Und das ist sozusagen eine positive. Moment, gibt keine positiven und negativen Emotionen, aber sozusagen eine anziehende Emotion. Und die Emotion, die wir als vielleicht negativ empfinden, also Angst, Ekel, Scham, solche Dinge, da spielen eben andere Netzwerke eine Rolle. Ganz zentral die sogenannte Amygdala, das ist quasi unser Zentrum, was uns davor vermeiden möchte, dass wir irgendwie Dinge tun, die uns nicht gut tun. Und wenn die aktiv ist in so Stresssituationen, das ist dann eher so dieses, wie man sagt, Fight, Flight or Freeze. Ja, das heißt also, in solchen Situationen, wo du Angst oder Ekel empfindest, da gehst du in Kampfmodus oder in den Fluchtmodus. Im schlimmsten aller Fälle bist du wirklich so zu Stein erstarrt und machst gar nichts mehr. Und da ist sozusagen, da sieht man einfach, wie stark Emotionen unsere Entscheidung beeinflussen. Gibt es auch ganz abgefahrene Erkrankungen. Also eine Erkrankung, die man gerade bei der Amygdala kennt, das sogenannte Urbach-Wiethe-Syndrom. Das ist ein genetischer Defekt, wo diese Amygdala sehr stark reduziert ist. Betroffene empfinden keine Angst, also total risikoaffin, treffen tatsächlich einfach oft Entscheidungen, die andere wohl sagen würden, bist du irre? Das ist doch viel zu riskant. Und die haben auch so eine, manchmal so eine soziale Distanzlosigkeit, weil sie Emotionen nicht richtig deuten. Und da sehen wir schon, wenn der Teil meiner Emotionen fehlt, na, also die Risikobewertung, verändern sich auch meine Entscheidungen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich klar macht, Emotion ist jetzt nicht der Gegenpol zur Ratio. Im Grunde genommen ist es eigentlich die Bedingung dafür, dass wir überhaupt entscheiden können.
Ja, total spannend. Das ist ja Antonio Damasio, oder? Der das im letzten Jahrhundert sehr intensiv erforscht hat, der im Endeffekt diese somatischen Marker dann postuliert hat und gesagt hat, es gibt keine Entscheidung ohne Emotion. Und das ist auch völlig logisch, so wie du das beschreibst. Eine Entscheidung hat ja immer mit Wertigkeit zu tun, oder? Und ohne Emotion gibt es keine Wertigkeit, kann ich keinen Wert der beiden Optionen beimessen und insofern ist es ganz, ganz schwierig zu sagen, ich habe rein rational entschieden, oder?
Ja,
Das
genau.
ist, nur, wie hängt denn das zusammen, Max? Wir meinen ja immer, wenn wir kognitiv abwägen, Option A, Option B und dann eine bewusste Entscheidung treffen, dann meinen wir ja immer, wir haben das in unserem präfrontalen Kortex wirklich rational entschieden. Wie hängt denn das miteinander zusammen?
Naja, also das, wie du schon sagst, wir empfinden das als bewusste Entscheidung. Und das würde ich auch sagen, das stimmt auch. Das basiert ja immer sozusagen auf Erfahrungswerten, die ich habe. Also ich will jetzt gar nicht die Debatte um freien Willen aufmachen, weil das ja nochmal tiefer auch in die Philosophie reingeht. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie Entscheidungsprozesse stattfinden, die sozusagen, die wir als bewusst wahrnehmen, also die, wo wir sagen würden, ja, das ist eine kognitive Entscheidung, die ist sozusagen nicht wie die Milchschnitte einfach zack gegessen. Da gibt es sozusagen verschiedene Arbeitsmodi, nenne ich es jetzt mal im Gehirn. Wir haben gerade diesen Präfrontalkortex bei uns, gibt es das sogenannte Default Mode Network. Das ist im Grunde genommen, wenn man so möchte, eine Art neuronale Instanz von diesem System 1 von dem Kahnemann. Das heißt, wir haben hier automatisierte Verhaltensmuster, die stattfinden und die sind ja auch manchmal total adäquat. Ja, manchmal kommt es dann aber, dass eine Entscheidung so komplex ist und wir merken, oh, wir müssen verschiedene Optionen austarieren, das ist jetzt widersprüchlich, hier muss ich sozusagen A und B abwägen und da entstehen jetzt sozusagen andere Netzwerke, die nennen wir dann Executive Control Network und hier geht es um sozusagen wirklich strategisches Denken, Reflektieren, Abwägen von Konsequenzen, Inhibieren von Impulsreaktionen und also das gilt ja sozusagen für kurzfristig, langfristig. Das gilt für loyal versus Autonomie, emotional, Nähe oder Distanz. Also da gibt ja x Entscheidungen, wo wir genau in solche Prozesse reinkommen. Und auch hier gilt wieder das Predictive Coding-Prinzip. Ich wäge ab, ja, wenn ich die Entscheidung so treffe, was ist das Resultat? Das kann in komplexen Situationen natürlich unglaublich viel Energie und Ressourcen kosten, weil die Konsequenzen natürlich sehr mannigfaltig sein können. Und das ist aber das, wo wir dann auch sagen, das haben wir uns lange durch den Kopf gehen lassen, haben sozusagen wirklich angestrengt eine Entscheidung gefällt, weil unser Gehirn ist sowieso das Organ, was am meisten Energie verbraucht. In dem Moment, wo ich in so einen kognitiven Modus komme, steigt das nochmal ums Doppelte an. Das ist einfach wirklich anstrengend. Das verbrät Energie, kognitive Entscheidungen zu fällen.
Und unser Gehirn ist ja evolutionär gesehen darauf getrimmt, Energie zu sparen.
Absolut, genau.
Genau. Deswegen mag es diese aufwendigen Entscheidungen nicht. Und da sind wir genau bei einem Thema, das mich total fasziniert und das ich total spannend finde, nämlich dieser Unterschied oder diese beiden Arten der Entscheidungen, eine einfache Entscheidung und eine komplexe Entscheidungssituation. Und da gibt es ja diese Automerkmalstudie, die mich total fasziniert mit die vier Gruppen, die kennst du sicher auch, oder wo sie vier Automerkmale bekommen haben und dann eine Entscheidung treffen mussten und davon dabei gehindert wurden, drüber nachzudenken, einmal und einmal nicht, und dann 12 Merkmale bekommen haben und das beste Auto treffen mussten. Und bei 12 Merkmalen ist die bessere Entscheidungsqualität herausgekommen, wenn sie nicht drüber nachdenken konnten, sondern wenn die Probanden aus dem Bauch entscheiden mussten. Und das zeigt irgendwie, wie schnell unser präfrontaler Kortex, unser Arbeitsgedächtnis mit Entscheidungssituationen überfordert ist. Also 4 und 12 Merkmale. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, der Unterschied zwischen einfachen Entscheidungen, wie charakterisiert sich so eine einfache Entscheidung? Wird man ja nicht sagen können, bei 8 Automerkmalen ist es dann, springt es von einfach auf komplex und das wird ja wie immer etwas differenzierter sein. Sag ein paar Worte zum Unterschied zwischen einer einfachen und einer komplexen Entscheidung, beziehungsweise wann steigt unser Arbeitsgedächtnis aus und bis wohin kann ich wirklich eine durchdachte, rationale Entscheidung treffen?
Also das, was da sind jetzt auch wieder ganz viele Aspekte drin. Ich glaube, dass was am spannendsten ist, es gibt dieses sogenannte Paradox of Choice. Das heißt, wenn ich sozusagen sehr viele Wahlmöglichkeiten habe, dann kommen wir in das Abwägen verschiedenster Dinge und das kann tatsächlich überfordernd sein. Das heißt also, wie du schon das Arbeitsgedächtnis genannt hast, das ist sozusagen das, was Informationen kurzzeitig bewusst halten kann. Das sind viel Dopamin beteiligt, viel Präfrontalkortex, kostet ganz viel Energie. Und dann merken wir aber, oh, wir kriegen diese ganzen Informationen, die wir gerade haben, gar nicht alle repräsentiert. Und in dem Moment, wo ich so viele Wahlmöglichkeiten habe, ist es total schwer abzuwägen, was werden jetzt die beste Entscheidung. Oder die am wenigsten schlechte, kann ja auch sein. Aber das heißt, das sorgt natürlich dafür, dass es Menschen schwerfällt, zu sagen, ich nehme jetzt von den 12 Optionen diese, weil es gibt ja noch 11 andere. Vielleicht kann ich 3 ausschließen. Aber was mache ich mit den anderen? Und in dem Moment, wo du Menschen nur 2 Optionen gibst, ist das total einfach, weil es gar nicht diesen Zielkonflikt gibt. Das heißt also, die Ressourcen, die unser Gehirn bereitstellen muss, für sehr, wenn wir das mal so klassifizieren, einfach im Sinne von, ich habe eh nur A oder B, auch das kann ja schwer sein. Kaufe ich das Haus hier oder kaufe ich das Haus da, kann auch eine schwere Entscheidung sein. Aber oft sind dann dahinter liegen natürlich ganz viele sozusagen Subaspekte. Aber das ist natürlich klar. Je mehr Konsequenzen drohen und je mehr Optionen ich habe, desto mehr muss quasi austariert werden. Und einfache Entscheidungen im Sinne von, es gibt eh nur A oder B und die Konsequenz daraus ist auch relativ linear, das ist für unser Gehirn im Grunde genommen in aller Regel gar nicht so die große Herausforderung. Und dafür hat die Evolution uns das Gehirn quasi auch gar nicht gegeben, weil die Welt ist ja in aller Regel immer viel komplexer. Wir müssen ja immer irgendwie auf sehr viel, sagen ja heute immer Ambiguität zu oder Unsicherheit. Das ist ja das, wofür wir eigentlich ein Gehirn haben.
Und bei uns auf der Baustelle gibt es das magische Dreieck des Projektmanagements. Ja, also wir müssen unsere Projekte im Hinblick auf die Kosten, im Hinblick auf die Termine und im Hinblick auf die Qualität ordentlich abwickeln. Und ich bringe in meinen Seminaren immer ganz gern, wenn es um Entscheidungen geht, genau dieses Beispiel. Wir haben zwar eigentlich bloß 3 Auswirkungsparameter, ja. Aber die Auswirkungen, die dahinter liegen, sind bei den meisten Entscheidungen, gehe ich in Ausführungsvariante A oder Ausführungsvariante B, diese dahinterliegenden Möglichkeiten und Varianten und Auswirkungen der verschiedenen Entscheidungen sind so mannigfaltig und so komplex und so divers, dass wir aus meiner Sicht auf der Baustelle zum überwiegenden Teil von komplexen Entscheidungen sprechen. Und da haben wir natürlich schon ein riesengroßes Thema, weil wir analytisch geprägten Bauingenieure mögen natürlich ganz, ganz gern faktenbasiert entscheiden und müssen das, und das ist ja nicht nur bei uns auf der Baustelle, sondern allgemein in der Wirtschaftswelt, und müssen das natürlich auch nach oben hin dann vertreten können. Und dann wird es ja wirklich schwierig, oder?
Ja, ich sag mal, da gibt es ja gerade weil du jetzt den Begriff auch komplexe Entscheidungen angesprochen hast, da gibt es aus meiner Sicht ja, so ein Modell, was da hilft, Entscheidungen zu klassifizieren, das sogenannte Kinevan Framework, wo man sagt, okay, es gibt einfache, komplizierte, komplexe und auch chaotische Situationen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist sozusagen die komplexe Situation bedeutet, da sind Prozesse, die kann ich gar nicht alle integrieren. Es gibt so viele Nachkommastellen und Abzweigungen, die meine Entscheidung, die ich jetzt treffe, vielleicht nehmen kann, sodass ich ohnehin niemals von einer jetzt richtigen Entscheidung sprechen kann. In der einfachen Situation ist es natürlich anders. Ja? Da greifen Routinen, da gibt es Ursache-Wirkung, das ist völlig klar. Die Entscheidung sorgt dafür, dass das passiert. Da findet wenig eine Verletzung von Erwartung und Realität statt. Da kann ich sozusagen automatisiert und energiesparend das abspulen. Kompliziert bedeutet, ich habe viele solcher einfachen, brauche vielleicht ein paar unterschiedliche Experten und Expertinnen, die da drauf schauen. Aber mit der nötigen Analytik und Auswertung kriege ich das schon hin, dass ich trotzdem sozusagen meine Routinen nutzen kann, um auch die komplizierten Situationen zu lösen. Komplex bedeutet einfach, ich brauche diese Abwägbarkeit, ich muss Dinge ausprobieren, ich muss ein Feedback mir einholen, wie gut war meine Vorhersage, ich muss nachjustieren. Das ist da, wo wir quasi in, ich sag mal, Agilität gehen. Da brauche ich eine gewisse Frustrationstoleranz, weil es werden Dinge schiefgehen. Das kann gar nicht anders sein. Ich muss das auch aushalten können. Das ist dann dieser Begriff der Ambiguitätstoleranz. Ich als Lernforscher sage mir immer, das ist die Grundlage von Lernen. Aus einfachen und komplizierten Situationen lernen wir nicht so viel. Wenn es komplex wird, das ist der Moment, wo wir wirklich ins Lernen kommen können. Und wenn man dann, ich sage mal, über wirklich chaotische Situationen spricht, dann wird es nochmal anders, weil dann steigt natürlich irgendwann das Maß an, hier können Sachen schiefgehen und das ist sozusagen, rührt dann immer in diesen Ängsten, die wir haben. Und da sind ja Leute, die dann einfach mit diesem Fight, Flight oder Freeze geraten. Also stell dir vor, Feuerwehreinsatz, einsturzgefährdetes Hochhaus. In der Art und Weise, wie das da steht, so die Situation gab es noch nie, das ist chaotisch. Da hast du jetzt nicht Zeit zu analysieren und zu gucken, was machen wir und agil nachzujustieren. Hier brauchst du jetzt einfach knallharte Heuristiken. Ich habe mal mit der Feuerwehr in Frankfurt gearbeitet. Die haben einfach klar eintrainierte Routinen, obwohl sie natürlich nicht wissen, ob das in diesen Momenten immer adäquat ist. Aber weil es diese Routinen gibt, können die in diesen hochstressigen Situationen trotzdem handlungsfähig bleiben, auch unter Zeitdruck.
Und durch diese Handlungsfähigkeit, durch das Tun, durch das ja weiterhin etwas machen, ergeben sich wahrscheinlich im Tun und Machen dann auch
Ja.
gewisse Abweichungen davon, weil es die Situation erfordert. Wenn ich in Schockstarre verfalle, dann kann ich da gar nicht drauf reagieren. Und deswegen reagieren sie wahrscheinlich auch dann in höchst stressigen Situationen zum Glück vielfach korrekt, ja, weil es diese Grundmuster dahinter gibt, oder?
Ja, exakt. Und
Ja.
es ist dann auch total, wenn du dann hörst, wie die ihre Einsätze quasi sozusagen in der Retrospektive dann besprechen. Das heißt, am Anfang ist es dieses fast chaotische, wo die Heuristiken ablaufen und irgendwann schwappt das, ich sag mal, zurück in eine komplizierte Situation, weil das Ganze ist irgendwie im Griff, ist immer noch kompliziert, es ist nicht gelöscht. Aber jetzt ist klar, okay, das haben wir im Griff, dass diese Einsturzgefährdung ist jetzt verhindert, wir haben keine Leute mehr im Haus. Jetzt können sozusagen die Experten, die jeweils dies und das können, genau ihr Programm abfahren und ab dann bleiben die auch, also die sind vorher schon ruhig, weil sie ihre Heuristiken haben, aber ab dem Moment ist sozusagen auch die Klarheit, das kriegen wir in den Griff. Ja, und so hangeln die sich quasi an diesem Kinevin-Framework aus dem Chaos wieder zurück in das Beherrschen der Situation.
Ah, total spannend. Magst du vielleicht, weil viele meiner Zuhörer mit dem Begriff nichts anfangen können, magst du den Begriff Heuristik, weil du es nicht schon ein paar Mal genannt hast, genauer erklären, was da dahinter steckt?
Das nutzen wir Erfahrungs- oder Entscheidungsforscher, um zu sagen, wir haben ja Kraft unserer vielen Erfahrungen, die wir im Leben machen, haben wir so bestimmte Grundmuster, wie wir reagieren. Und das ist total wertvoll, dass wir auf solche Grundmuster zurückgreifen und die prägen natürlich auch unser Verhalten. Also wenn ich irgendwie als Kind ganz oft erfahren habe, dass Fehler irgendwie sanktioniert werden, dann ist mein Grundmuster irgendwann, oh, bloß keine Fehler machen. Also werde ich vielleicht eher risikoavers, versuche Dinge zu vermeiden und irgendwie eher Konformität herzustellen. Also ist meine Heuristik, sozusagen mein Grundmuster, möglichst wenig Fehler zu machen. Also Heuristik ist immer sozusagen unser Verhaltensrepertoire, was wir haben, was wir nutzen, um auf standardisierte Situationen zu reagieren.
Und das bezieht sich wahrscheinlich auf deine Persönlichkeit, also auf dich als Menschen. Das bezieht sich aber wahrscheinlich auch auf deine berufliche Entwicklung, oder? Also ich sage mal, wenn du jetzt
Ja.
20 Jahre lang Baustellen abwickelst, wirst du dir ein Portfolio, ein Repertoire an Heuristiken, beruflichen Heuristiken angeeignet haben, wie du in den bestimmten Situationen reagierst.
Exakt, genau.
Okay, verständlich. Und diese Heuristiken helfen dir dabei, um schnell im System 1, um bei Kahneman zu bleiben, um schnell Entscheidungen zu treffen.
Korrekt, ja.
Dann hast du jetzt da auch diese beiden Begriffe der Unsicherheit und der Ambiguität angesprochen. Wie geht denn unser Gehirn mit diesen beiden Themen um, mit der Unsicherheit und mit unserer, also das und an Ambiguität? Führt das zu Stress, diese Unsicherheit und Ambiguität? Oder was sind da die Mechanismen, wenn wir in unsicheren Situationen agieren müssen?
Ja, also ich sag mal so, Unsicherheit ist im Grunde ja die Triebfeder für Bewusstsein und für Lernen, weil unser Gehirn ja genau dafür gemacht ist, mit Unsicherheit produktiv umzugehen. Dafür haben wir ein Gehirn. Unsere Welt ist nun mal irgendwie unsicher. Wir können nicht immer alles vorhersagen. Und wir wollen ja sozusagen einen Umgang damit lernen, in zukünftigen Situationen noch bessere Vorhersagen, also treffendere Entscheidungen zu fällen. Und im Grunde genommen spiegelt sich das auch in unserem Gehirn wider, weil in dem Moment, wo sozusagen diese Unsicherheit auftritt, wird im Gehirn eben Dopamin ausgeschüttet, dieser Botenstoff, der uns hilft, sozusagen Fehler zu kodieren und auch mit Unsicherheiten die sozusagen zu bewältigen. Das ist sozusagen dieser Abgleich Level of Expectation, Level of Reality. Das heißt, unser Gehirn schaltet diesen kognitiven Power-Modus. Die Grundlage für Neugierde, Lernfreude, Selbstwirksamkeit. Also kein Wunder, dass die Evolution das ja auch so eingerichtet hat, dass Lernen entsprechend Spaß macht, genauso wie Essen und Sex Spaß macht. Also eigentlich ist Unsicherheit was total Gutes, ja? Aber wir haben natürlich in unserer heutigen Welt, ist es so, dass das eben nicht immer nur punktuell auftritt, sondern fast chronisch sich so kumuliert. Wir haben ständig irgendwie mit Unsicherheiten zu kämpfen. Und das, ich sag mal, das reicht jetzt ja von irgendwie gesellschaftlichen Belastungen, Klimakrise, Politik, Kriege, name it, technologische Entwicklungen, ja, wenn irgendwie ich merke, boah, also die KI-Revolution, das knallt nach vorne und ich bin da gar nicht so affin vielleicht für diese Dinge, das wird durch Medien und irgendwann merkst du, boah, das ist kaum noch auszuhalten und das ist der Moment, wo Unsicherheit eben vielleicht auch belastend sein kann und dann zu Lasten dieser Neugierde und Lernfreude kommt. Wenn man so in, ich sag mal, diese, und dann sorgt es halt für Vermeidung, Rückzug. Ja? Gibt es jetzt gerade so diese zwei Begrifflichkeiten, die wir viel nutzen, die sogenannte VUCA-Welt, und jetzt kommt noch die Barney-Welt hinzu. Und das ist eigentlich sprachlich ganz interessant. Also VUCA ist volatil, unsicher, komplex und ambig. Da würde ich noch sagen, ja super, wenn ich das auch genau das, was Neugierde und Lernfreude ausmacht. Und wenn man sich die Begrifflichkeiten bei Barney anschaut, das ist dann so ein brüchig, angstbeladen, nicht linear und irgendwie schwer vorhersehbar. Das macht alles irgendwie erst so eine emotionale Beklemmung aus. Und das zeigt eigentlich schön, die Welt ist sehr komplex und unser Gehirn ist dafür eigentlich gemacht, diese Dinge sozusagen auszutarieren. Aber wir müssen eben entsprechend richtig filtern, priorisieren, eine gewisse Form von, ich sag mal, psychologischer Sicherheit aufbauen, um auch handlungsfähig zu bleiben und eben nicht in diese Unsicherheit abzudriften. Das ist
Das
die eigentliche Herausforderung, würde ich sagen.
Verstanden. Das heißt ja dann, wenn ich dich richtig verstehe, dass wir eigentlich mehr Vertrauen zu dieser, wie hast du so schön bei deinem ersten Statement gesagt, dieser wabernden Masse zwischen unseren Ohren zu haben und zu sagen, hey, genau für das bist du gemacht. Insofern vertraue ich dir, dass wir auch mit dieser Unsicherheit, die uns in dieser komplexen Welt mittlerweile ständig konfrontiert wird, dass wir damit auch umgehen können. Die Frage ist nur, wird es irgendwann zu viel, oder? Und das ist ja deine Aussage, dass heute in der heutigen Welt aufgrund der vielen Komponenten, die Unsicherheit signalisieren, wir in die Überforderung hineintriften, oder?
Ja, und das ist ja einfach, also völlig richtig. Und das ist ja einfach auch so, unsere Vorerfahrungen sind ja Grundlage unseres Entscheidungsverhaltens. Also all das, was wir an Erinnerungen, Prägungen, vorherigen Entscheidungsprozessen hatten, das hat ja eine ganz starke Auswirkung darauf, wie wir sozusagen uns erfahren und selber erleben. Erleben wir uns als einen explorativen, entscheidungsfreudigen Menschen, weil wir gelernt haben, selbstwirksam. Wir können auch in unwegsamen Situationen ausprobieren, Dinge tun und ich werde nicht gleich irgendwie tot umfallen. Oder habe ich irgendwie durch meine Erfahrungswerte einfach gelernt, in Entscheidungssituationen tendenziell eher vermeidend, risikosensibel zu sein, wirklich auch vielleicht dann Angst davor zu haben, mich zu entscheiden. Und das sorgt natürlich dafür, dass implizit dadurch ganz stark sozusagen meine Haltung in solchen Situationen ja, entsprechend auch geprägt wird.
Ja, völlig nachvollziehbar. Wir schauen uns dann im zweiten Teil etwas genauer, da gehen wir, da wird es etwas praxisorientierter. Das heißt, wie gehen wir dann wirklich um, Entscheidungen zu treffen? Und da werden wir auch darüber sprechen, ob wir vielleicht diese Vorerfahrungen, diese Prägungen, die wir haben, die dazu führen, dass wir vielleicht Angst vor Entscheidungen haben, dass wir diese vielleicht umdeuten oder Möglichkeiten haben, wie wir uns für die Zukunft besser aufstellen. Abschlussfrage des ersten Teils. Gibt es denn nach allem, was wir jetzt gehört haben, ich glaube, ich kann deine Antwort schon vorerahnen, gibt es denn aus neurobiologischer Sicht so etwas wie die perfekte Entscheidung?
Das ist im Grunde ist ja fast schon eher eine philosophische Frage. Vielleicht würde ich da sogar auch nicht als Hirnforscher, sondern eher irgendwie als Mensch oder als Max darauf antworten. Irgendwie ist natürlich auch eine total privilegierte Sicht, aber ich habe für mich irgendwann gemerkt, ich will Entscheidungen nicht bereuen. Ja, ich treffe alles, was ich bewusst treffe, mache ich nach bestem Wissen und Gewissen. Wäge das ab und wenn es irgendwie dann doch nicht gut läuft, dann denke ich mir, Mai, hast du auch was gelernt? Und alles, was irgendwie unbewusst passiert, das kann ich ja gar nicht als falsch bezeichnen, weil das ja immer Ursprung meiner vorherigen Vergangenheit und Erfahrung ist. Ich vertraue schon drauf, dass mein Gehirn jetzt, ich sag mal, für mich das Bestmögliche versucht zu entscheiden. Und wenn man, ja, wenn man sich das irgendwie so zurechtlegt, zu sagen, okay, solange ich nichts bereue, kann es eigentlich keine schlechte Entscheidung geben, weil jede Entscheidung hilft mir zukünftig, mich besser zu entscheiden.
Das ist eine schöne Antwort auf diese Frage, Max. Ich glaube, wir haben den Entscheidungsprozess in unserem Gehirn in den Grundlagen einmal sehr gut aufbereitet. Es sollte jetzt einiges klarer sein. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf, glaube ich, können wir in eine praxisbezogene zweite Folge hineingehen, wo wir dann wirklich darüber sprechen, wie können wir zu besseren Entscheidungen kommen. Auch das Thema, das ich schon angeschnitten habe, noch tiefer erörtern. Wie macht man das im Business-Kontext? Ja, also gerade dieses perfekte Entscheidung, was du jetzt gesagt hast, nicht zu bereuen, ist halt schwierig, wenn danach der Vorgesetzte dasteht und sagt, hey, da hast du aber eine Fehlentscheidung getroffen, ja. Und genau über diese Themen werden wir im zweiten Teil sprechen. Erst einmal vielen, vielen Dank, war wahnsinnig aufschlussreich und ich freue mich schon total auf den zweiten Teil.
Super, vielen Dank. Freue mich auch.